Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Weil es wird dann gerade kompliziert, wenn man über kulturelle Aneignung spricht und es zum Thema macht, aber dann selber Sachen sagt, die auch als Cultural Appropriation ausgelegt werden können. Wenn wir darüber nicht gesprochen hätten und es gar nicht unser Thema gewesen wäre, wäre uns das ja nie aufgefallen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich sitze in Nuuk, der Hauptstadt von Grönland, mit 18.000 Einwohnern und keiner einzigen Straße, die irgendwo hinführt, sondern nur im Kreis führt. Und in einer Lobby, das Hotel Aurora, das so schön glitzert wie tatsächlich eine echte Aurora. Deswegen ist mir heute aufgefallen, deswegen heißt es so. Und mir gegenüber in dieser sehr, ich würde sagen, wie das Restaurant von IKEA eingerichteten Lobby sitzt Kaspar Dudek, den viele Hörerinnen und Hörer aus dem Podcast schon kennen, der mir oft Fragen stellt, den ich auch schon mal als Gast hatte, als er erzählt hat, wie es ist, Volontär zu sein. Und Leo. Leo kennen auch einige Hörerinnen und Hörer. Er war auch schon, ich glaube, mehr als einmal Gast.
Ja.
In dieser Folge. Kaspar ist mit mir in Grönland, weil er als Volontär jetzt seinen ersten großen Film machen darf. Er ist jetzt Volontär, aber übernimmt verantwortungsbewusst Aufgaben als Redakteur. Und wie grausam das ist, das wird er uns heute, glaube ich, in dieser Folge sehr gut erzählen, wie furchtbar anstrengend das alles ist. Damit hat er, glaube ich, auch nicht so richtig gerechnet, aber dazu kommen später noch Fragen. Und Leo ist, für die, die es noch nicht wissen, Kamerakind. Er hat heute zum allerersten Mal die Möglichkeit bekommen. Nein, Leo ist richtiger Kameramann, er studiert Kamera und ist auch schon seit Anfang an dabei und war sogar, um ehrlich zu sein, als Kamerakind bei uns. Also den ersten Job, den du gemacht hast, war ja wie ein Praktikum. Das war ja.
Genau, am Anfang habe ich Ton gemacht.
Ja.
Und zweite Kamera und dann immer weiter.
Und ja, wir sind jetzt hier in Grönland und dieser Dreh, den wir hier in Grönland haben, begann eigentlich mit einem ungewollten dreitägigen Aufenthalt in Island. Und ihr beide wart ja noch nie in Island und die letzten beiden Folgen dieses Podcasts drehten sich um Island. Wie war denn eure subjektive Wahrnehmung dieses Landes? Weil ich bin da biased, wie man sagt. Also die Aussagen, die ich zu diesem Land treffe, sind verfälscht durch die Liebe, die ich für dieses Land empfinde.
Also ich war ziemlich überrascht, wie hässlich ist ein schlimmes Wort, aber dass Reykjavik irgendwie eigentlich gar nicht so schön ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Also die Architektur ist sehr, jetzt bekomme ich noch einen Windpuschel.
Puschel, genau, weil ich habe gerade dich atmen gehört.
Die Architektur ist irgendwie so komisch zusammengewürfelt und nicht so sehr gemütlich, wie ich mir das vorgestellt habe.
Nee, es ist wirklich hässlich. Also es gibt diese schöne eine Straße in Reykjavik, die man hoch und runter laufen kann, bis man tot umfällt. und alles, was dahinter und davor und an der Seite ist, ist eigentlich hässlich. Und wie man geht ja eigentlich von Skandinavien, man zählt Island ja zu den skandinavischen Ländern dazu. Und man geht immer davon aus, dass überall Holzhäuser stehen, blonde Frauen und blonde Männer in so gestrickten Pullovern am Fenster stehen.
Die gab's.
Stimmt. Die gab's. Du kannst noch ein bisschen dein Mikro noch näher an den Mund ranführen.
Ja, mache ich gerne.
Ja.
Jetzt ist es da.
Es ist gar nicht mal so einfach, weil wir heute eine Dreierkombination haben. Ich mach ein bisschen lauter.
Zwei verschiedenen Mikrofonen.
So, super. So geht's.
Okay, sehr schön.
Und man hat so eine ganz präzise Vorstellung. So, alle sehen aus wie ein Weihnachtsmann. Es ist irgendwie so gemütlich. Eigentlich ist auch überall Schnee, egal welche Jahreszeit ist. Aber es ist irgendwie nicht so. Es ist eine kalte, feuchte Stadt. So nehme ich Reykjavik immer wahr.
Ja, feucht, dadurch, dass, ja doch, war schon auch feucht. Ich muss sagen, es hat mich sehr an Chile erinnert. Ich war während der Schulzeit mal für ein halbes Jahr in Puerto Montt oder ein Dreivierteljahr. Und Island hat mich total an die Landschaft, an die komische, sehr amerikanisch geprägte Kultur dort erinnert. Mhm. Und dass es einfach als Nationalgericht irgendwie Döner und Hotdog gibt. Nicht Döner, Hamburger.
Hamburger und Hotdog, aber Döner gibt es auch.
Und dann halt diese total beeindruckende Landschaft, wo man einfach spürt, der Boden ist nicht fest, so, es ist alles irgendwie in Bewegung. Der Vulkan, der jetzt letzt ausgebrochen ist, vor einem halben Jahr, ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Ich auch nicht, Vulkan.
Vulkan, man kann es wahrscheinlich eh nicht aussprechen. Auf jeden Fall hat der noch geraucht und das hat man ganz toll beim Anflug gesehen und man spürt irgendwie, wie jung und alt diese Landschaft wirkt.
Ja.
Und das ist irgendwie so sehr beeindruckend und das ist irgendwie war so ein Link zu Chile, wo es dann auch sehr viele Vulkane gibt und auch irgendwie, ja, so direkt an der Küste das Meer, so raue Felsen, an denen man sich überall irgendwie die Knie oder Schienbeine aufschlagen kann.
Wenn man nicht erfriert oder wenn man nicht von irgendwelchen, also die Wellen, besonders im Süden von Island, sind wirklich, du stehst da an diesem Meer, was eine der möglichen Ausflugsziele gewesen wären, weil wir ja, kommen wir gleich zu, warum wir 3 Tage Zeit hatten, du stehst da und weißt, die töten dich. Also du gehst ans Wasser und bist sofort tot. Also du hast keine Chance. Die sind nicht mal groß, die Wellen, sondern die sind einfach so unglaublich mächtig, wenn die dann so auf den Strand schlagen. Du weißt ja, du stehst, die ziehen dich ins Wasser, du bist unter der Welle fertig. Aus die Maus. So. Und das finde ich so krass an diesem Land. Das ist eigentlich das, was ich an Island so sehr mag. Was wir auf unserer Tour nicht so spüren konnten, ist dieses, du spielst als Mensch in dieser Natur einfach in keiner Weise irgendeine Rolle. Das ist total schwer, dieses Land zu kultivieren. Du kannst also das Land nicht mit Feldern vollhauen. Du kannst irgendwie die Berge nicht richtig hoch. Du kannst eigentlich nur auf den Straßen langfahren und Islandpferde streicheln. Das ist so das, was die Haupttätigkeit ist, was du machen kannst. Und ein paar Wanderwege laufen. So. Aber sonst...
Ja, das Fruchtbarste ist das Wasser.
Ja.
Also alles, was man zum Leben braucht, kommt eigentlich aus dem Wasser. Und an Land kann man nicht viel machen.
Und vom Hotdog-Stand.
Ja.
Kaspar, wie war das für dich?
Ich fand das so verrückt. Also ich war die ganze Zeit so ein bisschen angespannt, weil man wirklich das Gefühl hat, dass man auf so einem Dampfkessel steht, der so jede Minute hochgehen könnte. Weil, also ich hatte immer das Gefühl, die ganze Insel steht wahnsinnig unter Druck.
Ja.
Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass überall irgendwelcher heißer Dampf aus dem Boden geschossen kommt an jeder Ecke. Nicht in Reykjavik, aber so auf der Countryside. Und ich war die ersten 1,5 Tage, die wir nicht in Reykjavik verbracht haben, super fasziniert von der Landschaft. Das ist wirklich, ja, schwer zu vergleichen. Na okay, doch vielleicht mit Schottland, Irland.
Ja, aber du hast dabei, in Irland hast du immer noch so grünere, saftigere Wiesen.
Ja, ja.
Alles ist so ein bisschen weicher. Island ist immer so hartkantig.
Ein bisschen karger.
Ja, es ist einfach karg. Also jetzt im Vergleich zu Grönland habe ich gemerkt, es geht auf jeden Fall noch eine Stufe karger.
Mhm.
So, ich glaube, jeder von uns dachte, es ist auch grüner. Also ich bin von diesem Greenland, also ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, dass es eher so wiesig ist. Aber
das war es aber mal, daher kommt auch der Name.
Aber wann soll das gewesen sein?
Echt? Vor ein paar tausend Jahren? Es ist ja das älteste, einer der ältesten Stück Länder der Welt.
Haben wir ja gerade vor kurzem.
Haben wir gerade von einem kundigen Instagram
schrieb jemand bei Instagram. Warst du dabei im Zimmer, als ich das erzählt habe?
Ja,
du warst. Wir stellen heute auch fest, dass mein Gedächtnis schlechter wird und ich mich nicht mehr erinnern kann, wem ich was erzählt habe. Aber jemand schrieb mir auf Instagram, liebe Hörerinnen und Hörer, und sagte, dass es faszinierend sei, dass ich auf dem jüngsten Land der Welt, nämlich Island mit 27,5 Millionen Jahren, war und danach nach Grönland gereist bin, was eins der ältesten Landstücke der Welt ist mit, was war das, 400 Millionen Jahren oder so?
Viele Nuller auf jeden
Fall.
Ja. Also die Hörer können mich auch gerne korrigieren, wenn es nicht stimmt. Ich habe gerade was ungefiltert weitergegeben, was ich irgendwo mal gelesen habe.
Das ist sehr richtig, dein Volontariat zeigt es.
Aber man hat es schon gemerkt, wenn man hier so angeflogen kommt in Grönland, wie die ganzen Berge so rund sind. Also es gibt keine Kanten. Man spürt, dass hier irgendwie die Gletscher alles weich geschliffen haben.
So. Stimmt, ja.
Und während in Island wiederum alles spitzkantig und einfach so ganz frisch aufgewühlt wirkt.
Ja, stimmt. Das ist, wenn du hier, also ich muss sagen, einer der schönsten Landeanflüge, die ich je hatte, war der Landeanflug von Grönland. Wir haben glücklicherweise perfektes Wetter. Ich glaube, wir drei haben alle fasziniert aus dem Fenster geguckt, weil es irgendwie so. Also erstmal sind wir mit einer, nulltens. Ich war total fasziniert davon, dass wir mit einer Propellermaschine von Island nach Grönland fliegen, dass es 3 Stunden und 20 Minuten dauert und nicht wie angenommen 45 Minuten. So, ich dachte, das wäre so wie Berlin-München einfach, so ein Flug. Weil in meinem Kopf ist Grönland einfach so, einfach neben Island. Mhm. So. Und Island ist winzig, also kann es gar nicht so lange dauern. Aber du fliegst halt ewig. So, und ich weiß, dass wir alle drei davor saßen, Elisabeth ist schon im Bett und die Kollegin, die mit noch dabei ist, oder alle vier saßen wir so da, dass wir überlegt haben, so, was ist denn eigentlich, wenn wir abstürzen? Da ist ja auch nichts. Und Leo hat dann so keine Rücksicht genommen auf Kasper, der eigentlich keine Flugangst hat, und Elisabeth, die sehr viel Flugangst hat, ja, da stürzen wir direkt ins Meer. Es gibt ja gar keine anderen Flughäfen. So.
Ja. So. Du kannst nichts anfliegen.
Ja, ich finde, das Gruselige ist diese Vorstellung, was ist, wenn man wegen schlechtem Wetter, plötzlich schlechtem Wetter, nicht landen kann? Dann, also es gibt ja gar keine Ausweichmöglichkeit.
Ich könnte
also
mir vorstellen, dass die Maschinen so vollgetankt werden, dass sie einfach den Rückflug wieder antreten können.
Es sind kleine Propellermaschinen. Ich glaube, dass da nicht viel Potenzial was tanken ist. Aber
meinst du nicht, dass die für 6 Stunden Flug tanken können?
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein Google-Auftrag für alle Hörerinnen und Hörer. Bitte googelt doch mal, ob die Dash 8 für 6 Stunden vollgepackt, also das Flugzeug war voll besetzt mit vollem Gepäck. Ich glaube, 2/3 des Gepäcks haben wir eingenommen mit unserem ganzen Filmzeug. Wahrscheinlich hast du recht, dass sie zurückfliegen können auf jeden Fall.
Aber mir fällt ein, wenn man die Bordkarte gesehen hat, der Security-Hinweis, der in jeder Airline ja mit drin, mit
Absturzheftchen nenne ich die immer.
Ja, genau. Da hat man gesehen, dass unter jedem Sitz auch ein Polaranzug und es in der Flugmaschine auch ein Polarzelt gibt. Das heißt, im Worst Case können die auf Schnee landen.
Gut, aber das ist wahrscheinlich eher bei einem Absturz und nicht, wenn man sagt, die Wetterverhältnisse sind zu schlecht, wir müssen umkehren.
Ja, aber wir zelten dann jetzt auf dem Gletscher.
Ich glaube, dass die dann, also nehmen wir mal an, sie kehren um, haben nicht genug Treibstoff. Ich glaube, sie würden eine Notlandung auf einem Gletscher anstreben, weil da könntest du es wahrscheinlich.
Das ist wahrscheinlich die sinnvollste.
Einigermaßen vorstellen. Wie wäre das?
Du hast eigentlich ziemlich viel Platz. Du hast kein Platzproblem.
Du hast kein Platzproblem, keine Bäume.
Und als wir irgendwie so über die Mitte von Grönland geflogen sind, hatten wir auch gesehen, es ist einfach eine riesige Eiswüste. Also da schaut kein Berg irgendwie raus, sondern es war einfach eine sehr zweidimensionale Fläche, wie in so einem Computerspiel, in das nichts reingebaut wurde.
Deswegen kannst du wahrscheinlich da einfach notlanden, das Notzelt aufbauen. Ich würde wahrscheinlich aussteigen, direkt in so eine Gletscherspalte reinfallen. So stelle ich es mir vor. Und schöne Side-Note, wir sitzen hier in dieser Lobby und trinken kein Alkohol, sondern ich trinke Tuborg Lemon Bittersweet, weil hier Alkoholverbot, glaube ich, ab einer bestimmten Uhrzeit ist und du es nur wie in Island in so speziellen Läden kaufen kannst.
In Baden-Württemberg.
Prost.
Prost.
Also zurück zu dem, also wir stürzen ab. Dann blasen wir unser Tamo-Zelt auf, was wir dann haben. Was hast du? Schon, das sind ja so, was ist denn das für ein Getränk, was du da hast? Das ist
Faxe Himbeere Sodawand. Ich frage mich, Tuborg ist ja auch eine Biermarke.
Ja.
Und Faxe ist ja auch eine Biermarke bei uns in Berlin, aber so eine Assi 1 Liter.
Hast du mal Faxe getrunken?
Ja. Entschuldig im Sinne der Anklage.
So eine Assi 1 Liter, ja.
Früher.
Jetzt als Volontär kannst du dir immer schön Berliner Kindl leisten, ne?
Sternburg.
Ja, ist Faxe noch unter Sternburg?
Ich glaube ja, weil es so viel ist. Also es wird wahrscheinlich so ein paar Cent teurer sein als Sternburg, aber es ist halt ein Liter. Und ein Liter in der Dose. Das heißt, nach 3 Schlücken ist das Ding Schal und du kannst es eigentlich nicht mehr trinken.
Das beantwortet meine Frage, die ich jetzt nicht hatte, warum es nicht mehr 1-Liter-Dosen Bier gibt in Deutschland, sondern nur Faxe als 1-Liter-Dose?
Weil es eklig ist.
Okay, ich trinke ja kein
Patent.
Bier. Das Patent ist so, oh, wir müssen 2 Cent an Faxe zahlen, an Tuborg. Faxe, ich weiß nicht, Faxe ist, glaube ich, eine eigene Firma. Aber zurück zu dem Absturz. Das Thema fand ich sehr spannend. Also ich glaube, das ist einkalkuliert, sonst wäre nicht in diesem Absturzheftchen dieser Hinweis, bitte ziehen Sie sich Ihren Polaranzug an. Ist eigentlich total geil.
Das ich hätte total gerne diesen Polaranzug.
Der ist bestimmt super teuer.
Ja.
Sowas ist ja richtig, richtig teuer. Ich habe einmal in meinem Leben eine Schwimmweste aus dem Flugzeug geklaut.
Ah, ich hatte, witzigerweise habe ich mir das vor 3 Wochen, habe ich überlegt, ob ich mir eine Schwimmweste klaue. Hatte die Schwimmweste auch schon unter meinem T-Shirt. Ich saß in der letzten Reihe und die Stewardess saß quasi hinter mir, deswegen war ich immer so ein bisschen nervös. Hab das dann aber aus schlechtem Gewissen wieder zurückgelegt. Und,
Das finde ich auch richtig, weil ich hatte...
Vor, du stürzt ab und dann greifst du da drunter und hattest
ein Toter.
Touristen-Idiot.
Einer.
Im unwahrscheinlichen Fall eines Absturzes.
Bitte greif
Sie. Keine Weste.
Ich hab keine.
Ja, aber ich glaube, es könnte dann so survivalmäßig auch so sehr gemütlich sein, dass wir dann in diesem Zelt sind, dann irgendwann fängt dieser Lagerkoller an, dann bringen wir uns alle um, wir essen Kasper.
Ziehen Stöckchen.
Ist so, wie sich alle immer so Zombie-Apokalypsen so super romantisch vorstellen, aber eigentlich wird es einfach nur scheiße werden.
Ich glaube auch. Und ich glaube, wenn du so in der grönländischen Eiswüste, also ich hätte lieber eine Zombie-Apokalypse als Absturz in der grönländischen Eiswüste.
Puh, langes Schweigen.
Wirklich? Also ich meine,
Zombie-Apokalypse in einer Großstadt in Berlin, dann vielleicht doch lieber Grönland.
In Grönland hast du wahrscheinlich irgendwelche durch die Blackboxen in den Flugzeugen, irgendwelche GPS-Teiler.
Glaubst du ernsthaft, dass dieses Flugzeug, mit dem wir dorthin, dieses klapprige Ding, was ja wirklich, ich meinte so, ich habe das dann extra nicht Elisabeth gesagt, ich habe dann zu Leo nach oben gezeigt, guck mal da oben, die Verschalung. Die Verschalung war ab. Es hat sich bewegt und du konntest so auf die Flugzeughaut gucken.
Zum Glück hast du mir das nicht gezeigt. Es war nämlich, ich habe wirklich keine Flugangst, aber das war der erste Flug in meinem Leben, wo ich wirklich nervös war.
Also ich fand ihn aber super smooth. Dafür, dass wir durch den Orkan geflogen sind, fand ich das total sehr problemlos.
Ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Ja. Also wir haben uns davor so Windkarten angeguckt und um Island Wege, um herum war orkanartiger Sturm. Auf dem Weg nach Grönland waren 2 Orkane. Wir dachten schon so, oh Gott, da kommen wir niemals lebend durch. Und ich habe mich auf die Turbulenzen meines Lebens gefasst gemacht, aber es war wirklich viel entspannter. Also es war entspannter als unser Hinflug von Berlin nach Island, fand ich.
Ja, ich habe gerade kurz hektisch auf das Gerät geguckt, weil ich gerade mich nicht erinnern konnte, ob ich den Record-Knopf gedrückt habe von unserem Gerät, aber es läuft.
Das wäre sehr schade gewesen.
Das ist auch ein Gefühl, was man, glaube ich, als Kameramann nie ablegt. Und ich frage mich immer auch heute bei dem Interview, was wir geführt haben, ich habe bestimmt 3-4 Mal drauf geschaut, leuchtet die Lampe. Jedes Mal. Und ich frage mich immer, wann, also ist das was einfach immer dabei sein wird? Oder,
also ich habe es bei jeder Podcast-Aufzeichnung, kriege ich einen Schreck, habe ich gedrückt. Weil es fällt mir dann immer in dem Moment auf, wo ich das Gespräch mag und dann hoffe, dass es, ach Mensch, hoffentlich nehme ich das tolle Gespräch, was ich hier gerade führe, auch auf. Ja, und es ist mir auch noch nie passiert. Es ist nur eben einmal das Ukraine-Ding passiert, Usbekistan, das habe ich glaube ich ist mir so unangenehm. Weil das ist das Problem, weil ich in diesem Podcast ja auch in jeder Folge sage, das habe ich doch schon mal erzählt. Ich weiß am Ende nicht mal mehr, ob ich es im Podcast erzählt habe, ob ich es dir erzählt habe oder dir oder wem. Ich weiß einfach nicht mehr, wem ich was erzählt habe.
Du erzählst einfach zu viel.
Dann halte ich jetzt meinen Stab.
Aber ich glaube, das ist ein Gefühl, das man schlecht ablegen kann, weil es einerseits ein fataler Fehler ist, der aber andererseits super schnell passieren kann. Also ich glaube, das ist jedem schon oft passiert, dass er was nicht aufgenommen hat.
Flo, der langweiligste Gast dieses Podcasts, dem ist es in Paris passiert. Der hat aufgenommen und meinte so bei irgendwelchen Anmoderationen, die auch richtig, also natürlich sind es dann immer so richtig super on point Anmoderationen. Oh, halt nicht aufgenommen.
Also es passiert sehr schnell und es ist scheiße, wenn es passiert.
Ja, klar.
Ja, aber ich glaube, deshalb hat man als Kameramann da immer Angst.
Ich glaube, wenn man aufhört, diese Angst zu haben, dann ist irgendein Zug schon abgefahren.
Ja.
So, dann ist, weil wenn es dir so egal ist, ob du jetzt aufnimmst oder nicht, das heißt ja nur, dass es dir einfach egal ist, ob es gerade läuft.
Ja.
Ja, ich bin hier für 8 Stunden, ich bin nach Tarif, jede Überstunde 50%, ab der 3. Überstunde 100%, ab der 10. Überstunde 150%. Oh. So, das sind so die Leute, die von Mühlen und Scherben reden. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Mühle ist die Kamera, Scherbe ist das Objektiv. Und das ist so, wenn man das sagt, dann ist vorbei.
Gibt es mal die 50er-Scherbe?
Ja, genau. Ihr könnt ja morgen mal die ganze Zeit, morgen machen wir, meine Batterie von der E-Zigarette ist auch die zweite, ist alle. Morgen machen wir was sehr Schönes. Wir simulieren im Prinzip den Absturz den wir erlebt haben. Wir fahren ins Eismeer morgen und begleiten eine Inuk, so heißt es, das habe ich jetzt gelernt. Also die Einzahl von Inuit ist Inuk und Inuit heißt im Übrigen Mensch und nicht, Achtung, Trigger Warning, rassistischer Begriff, Eskimo. Erklären wir auch gleich, würde ich sagen, warum man das nicht sagt. Und das Lustige ist, wenn ich so englische Interviews geführt habe, habe ich ja immer Inuit People gesagt. Mhm. Und sie dann so, you don't have to say Inuit People, it's people, just say Inuit. Oh, okay, gut.
Woher kommt der Begriff Eskimo?
Hat sie erklärt, das war dieses, also erstmal kommt der Begriff aus dem nordamerikanischen Raum, also das beschreibt die Inuit, die in Kanada, und also in Alaska leben. Und das war der Begriff für die Leute, das haben sozusagen, es ist ein Grönland, beziehungsweise ein Inuit-Sprachenbegriff, den aber die Kolonialmächte ihnen gegeben haben. Und das heißt sowas wie der rohe fleischfressende Mensch. Mhm. So, also sie war sich auch nicht ganz sicher, das oder das andere. Und deswegen sagen, ist das kein Begriff, den man für Inuit verwendet, weil der eben ein nicht selbstgewählter Begriff ist. Sondern der Begriff ist
ein sehr despektierlicher Begriff.
Das ist halt so wie, es ist halt so die olle Version von Kartoffel. Mhm. Wenn, also, obwohl ich als Deutscher es okay finde, wenn man mich Kartoffel nennt, weil wir sind einfach auch Kartoffeln so. Aber im Prinzip ist es, ich meine, ich habe auch das Gefühl,
dass, auch optisch ähneln
wir Kartoffeln. Optisch ähneln wir Kartoffeln. Ich glaube auch, dass dieser Kartoffelbegriff zum Beispiel, den haben wir uns selbst gegeben. Das war jetzt nicht so, dass die Amerikaner zu uns kamen und gesagt haben, Potatoes, nee, sondern Krauts. Krauts, ja. Genau, und zum Beispiel dieses Krauts ist ja sowas. Das würden wir ja auch nicht wollen, dass man uns so nennt. So. Ja.
Habe ich mir die Gedanken darüber gemacht. Ich
würde mich ärgern, wenn
jemand mich Kraut nennen würde.
Hey, Crowdy.
Ich glaube eigentlich nicht, weil ich es auch irgendwie ein bisschen kultig finde, wenn man es aus diesen ganzen...
Hast du kultig gesagt?
Ja.
Bist du 50 und arbeitest du bei irgendwie Antenne Brandenburg? Und das nächste...
auf Mühlen und Scherben.
Radio Paradiso. Mach mal eine Anmoderation für Radio Paradiso. Du bist der Radiomoderator Kasper bei Radio Paradiso.
Willkommen bei Radio Paradiso. 70er, 80er, 90er und das Beste von heute.
Kultig.
Die kultigsten Hits aus Grönland zu Ihnen nach Hause.
Ich würde jetzt mal ausschalten. Wir haben einen sehr schönen Radiosender hier in Grönland gefunden, als wir jetzt nochmal in der Stadt unterwegs waren gestern Abend und bei Eiseskälte B-Roll-Bilder gedreht haben. Weißt du noch, wie der heißt?
Nuke hieß der. Ist das, was ich hier immer an ist und es kommt immer so 90er-Jahre-Musik.
Der heißt aber nicht Nuke, der heißt Nuak.
Okay.
oder Kuan oder irgendwas mit Q auf jeden Fall.
Okay, im Endeffekt, wir wissen es nicht. Aber es gibt in Grönland einen sehr schönen Radiosender.
Der sowohl moderne, oder, ich sag jetzt einfach mal modern, ich weiß nicht, ob es modern ist, aber moderne grönländische Musik spielt, aber auch 80er, 90er Musik.
Unter anderem kultige Hits.
kultige Hits aus Amerika.
Die kultigsten Hits am Polarkreis mit Nubukuk 105.4. Heute am Mikro Kasper.
Ich sag mal die Lottozahlen.
Gibt's auch Grönland Lotto?
Aber ja, ist eine der großen Süchte in Grönland. Also wir erklären mal kurz, was wir hier machen.
Ja.
Das haben wir noch gar nicht gemacht. Machst du das, Kasper? Ist dein Film?
Ja. Wir sind hier, weil wir einen Film über Tattoos machen. Wir haben ja schon zwei gemacht, oder besser gesagt, ihr. Für Galileo damals. Mhm. Galileo Spezial.
Lustigerweise, kurze Unterbrechung. Ich ertrage ja nicht, wenn jemand länger hier und ich niemanden unterbrechen kann. Ich muss ja, das ist mein Sprachanteil, Redanteil. Diese Galileo-Filme waren ja sowas wie die Prototypen für Uncovered, weil wir da so ganz frei drehen durften und Dinge ausprobieren durften, die man bei Galileo sonst nicht ausprobieren durfte. Aber bitte erzähl weiter.
Genau. Und wir haben uns jetzt gedacht, dass es für die neue Staffel Uncovered schön werde, wenn wir nochmal einen Tattoo-Film machen, aber eher im Stil von Uncovered und nicht zu sehr im Stil von Galileo. Deshalb haben wir uns das Thema der stigmatisierten, unterdrückten Tattoos ausgesucht, die es auf der Welt gibt und warum sie stigmatisiert werden, warum sie verboten wurden, warum nicht jeder auf der Welt die Freiheit hat, die wir in Deutschland haben, sich einfach alles Mögliche tätowieren zu lassen oder Tattoos als Mode anzusehen, weil für viele ist es nämlich auch, viele kämpfen um oder für ihre Tattoos, viele kämpfen, weil sie Tattoos haben. Und deshalb sind wir hier in Grönland, weil hier gerade eine Kultur wiedergeboren wird seit 3 bis 4 Jahren, die zum Kampf.
Jetzt erzähl doch nicht den ganzen Film. Die Leute müssen den Film noch
gesagt.
Sehen.
Das heißt,
worum es geht. Und dann machen wir so ab Minute 4 machen wir einen Schwenk.
Okay, dann machen wir es jetzt ganz kurz. Wir begleiten Inuit, die ihre Kultur wiederbeleben wollen und
sehr gut.
Und dazu gehört eben auch das Tätowieren der alten Inuit-Tattoos, die früher gestochen wurden, jetzt nicht mehr. Warum, erfahrt ihr im Film.
Und wir fanden es auch so spannend, dass eben in Dänemark Gesichts- und Handtattoos verboten sind und eben Gesicht- und Handtattoos ein wesentliches Merkmal dieser Inuit-Tätowierungen sind. Und im Prinzip hat uns das hier in dieses Land gelockt. Und ich glaube, wir werden noch nach El Salvador fahren, zum zweiten Mal in meinem Leben. Zum ersten Mal dann wahrscheinlich für dich, zum zweiten Mal auch für Leo wäre es dann. Und dort wollen wir, also ein bisschen ist diese, also ich mag diese These, die auch im Büro entstanden ist, eben dieses, die einen wollen ihre verbotenen Tattoos wieder tragen und die anderen wollen ihre verbotenen Tattoos unbedingt loswerden. Und das so ein bisschen gegenüberzustellen, finden wir sehr interessant als Thema. Und ich finde es auch ein total gutes Thema und habe großen Spaß. Hatte ein bisschen gehofft, dass ich hier ein Inuit-Tattoo bekomme und dann aber einen längeren Vortrag über Cultural Appropriation bekommen, dass es vielleicht ein bisschen hart wäre. Und ich meine, mittlerweile weiß ich ja so ein bisschen, wie sich so Shitstormer anfühlen, aber ich muss jetzt auch nicht Kultur mir aneignen, weil ich ein Tattoo haben will. Obwohl ich meine, auf meinem linken Arm habe ich schon Cultural Appropriation betrieben. Es ist noch Platz
für. Ist es Cultural Appropriation, wenn du die Erlaubnis der Kultur bekommst? Hast du ja damals quasi.
Ich glaube, es ist das immer noch. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen bei meinen Tattoos. Also bei diesem Wang Ott-Tattoo, dieser Strich auf meinem Arm, da habe ich kein schlechtes Gewissen, weil es einfach nichts fertig geworden ist. Es ist einfach nur und mit Asche und mit Dorn ein Tattoo zu machen, ist jetzt kulturübergreifend. Das gibt es nicht nur in einer Kultur. Und es ist kein Motiv. Wenn du dir diese Motive aneignest, dann ist es, glaube ich, Cultural Appropriation. Allerdings gibt es da auch unterschiedliche Auslegungen. Also hier zum Beispiel mit der Tätowiererin, mit der wir schon geredet haben, für sie wäre das definitiv Cultural Appropriation.
Sie kann auch sehr gut begründen.
Kann sie begründen und sie will mich auch nicht tätowieren. Das Samoa-Tattoo allerdings war eben so, dass mir der Samoaner dieses Tattoo mitgegeben hat, mit der Aufgabe auch, zeig es den Leuten, das ist unsere Kultur. Wenn du jetzt allerdings ein Tattoo-Studio aufmachst in Berlin, darüber haben wir heute, glaube ich, diskutiert auch, ne? Und Leo würde jetzt sagen, ich tätowiere alle Tattoos, die ich auf meinen Reisen gesehen habe und verdiene damit einen Haufen Kohle, dann halte ich das für einen harten Fall von kultureller Aneignung. Ja. Also bestes Beispiel ist, wenn die Siguel, diese seltsame spanische Modefirma, irgendwelche Muster auf Afrika, aus afrikanischen Ländern auf ihre Kleidung druckt, ohne dass dieses Land je davon irgendwie partizipiert und sie einfach Geld verdienen mit Kulturgütern fremder Kulturen. So, das ist, glaube ich, die echte Cultural Appropriation. So, wenn in Deutschland jemand, also das ist meine Meinung, der kann man auch widersprechen, selbstverständlich, aber wenn in Deutschland jemand Rasterhaare tragen will, dann ist es vor allen Dingen einfach bescheuert, meiner Meinung nach. Also es ist hässlich.
Sieht auch einfach nicht gut aus.
Es sieht nicht gut aus. Also so, du kannst wirklich sagen, es sieht bei Kartoffeln einfach scheiße aus und es passt auch nicht auf irgendwie, ist ungehörig.
Ja.
Das
ist auch so dieser Präzedenzfall, mit der die ganze Debatte um Cultural Appropriation in Deutschland losgetreten wurde. Ne?
Das finde ich aber find ich ein ungelenkes Beispiel.
Ja.
Weil es ist so, es gab auch eine neue Debatte darum, um diese Cornrows, diese Zöpfe, die so auf die ganz die nah auf den Kopf auf geflechtet werden. Und das ist ja eigentlich eine Kämpferfrisur aus Äthiopien, glaube ich. Oder als Ostafrika, das haben Frauen und Männer getragen, wenn sie in den Kampf gezogen sind. Also es ist eine symbolhafte und symbolstarke Frisur. Und wenn du dir jetzt einfach so Cornrows machst, dann, ich weiß aber nicht, ob das Dummheit ist oder Cultural Appropriation. Das ist so, oder Ahnungslosigkeit, Dummheit ist zu hart. Ich glaube, das ist einfach Ahnungslosigkeit.
Ja, das ist Ahnungslosigkeit und ich glaube auch einfach ein Stück weit Naivität. Als Kind wollte ich auch unbedingt Dreadlocks haben. Ich habe mir nichts mehr gewünscht als Dreadlocks.
Du hast dir nichts mehr gewünscht als Dreadlocks?
Vielleicht gab es da ein paar Dinge, die ich mir mehr gewünscht hätte, aber ich wollte auf jeden Fall unbedingt Dreadlocks haben.
Als Kind?
Als Kind 14, 15? Also ich habe schon gekifft zu der Zeit, daran lag es wahrscheinlich. Aber ich war noch
gekifft. Das ist schön, wie Kaspar Kindheit definiert.
Ich habe jemanden mal Dreadlocks gemacht, aber nur einmal.
Wie geht denn das?
Du nimmst so einen Nissenkamm und nimmst dann immer so, tust am Anfang die Haare so ein bisschen sortieren und mit Klammern festmachen, dass du überall halt so ein kleines Haarbündel hast. Tust das zwischen den Handflächen hin und her reiben. Und dann mit einem Nissenkamm von unten, also von der Haarwurzel an, quasi immer so nach unten schieben und die Haare quasi so aufschieben. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist.
Die kräuseln
sich
dann so.
Kräuseln die sich, ja. Und dann tust du wieder zwischen den Handflächen das Reiben und formst dann so nach und nach diesen Wurm.
Ich finde das ich dachte immer, dass es eine super praktische Frisur ist, aber das ist eine mega unpraktische Frisur.
Ja, total. Und es stinkt ja auch. Also, na, vielleicht nicht. Also, ich habe mitgekriegt, dass es stinkt.
Das ist wahrscheinlich einfach ein bisschen pflegeintensiver.
Aber du darfst es ja nicht pflegen.
Du musst es dann auch mit Kernseife waschen.
Ja,
ich dachte, man darf das gar nicht
waschen. Es gibt schon Mittel und Wege, die zu pflegen, ohne sie zu waschen. Weil wenn du sie wäschst, dann werden sie ja nur auf der Oberfläche trocken, wenn du sie abtrocknest, und sind aber innen drin noch feucht.
Das gammelt bestimmt, oder?
Kann es halt passieren, dass ich da, ich weiß nicht genau, ob sie schimmeln. Das ist jetzt alles gefährliches Halbwissen.
Wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis. Ja,
aber es ist, der Titel dieses Podcasts wird gerade definiert. Der Schimmelkopf.
Aber nochmal zurück zu unserem Ausflug morgen.
Ja.
Und dass wir uns alle sehr über diesen Ausflug freuen. Weil wir doch einen sehr schönen Anflug hier hatten in Grönland. Ein sehr schönes Ankommen. Ich glaube, wir waren alle sehr aufgeregt, weil es doch irgendwie was Besonderes ist und man sich dann unter Grönland oder ich mir zumindest nicht viel vorstellen konnte. Also man weiß, es ist diese große Insel, bestimmt hat es ganz viel Schnee oder es ist kalt. Aber natürlich schaut man sich im Vorfeld auch mal bei Google Maps irgendwie die Stadt von oben an oder so ein, zwei Fotos. Aber es ist dann doch einfach komplett anders wie dieses Bild, was man sich so nach und nach irgendwie baut. Und wir sind hier sehr schön angekommen und dann gingen die Schwierigkeiten los.
Ja.
Kaspar.
Aber eigentlich gingen die Schwierigkeiten schon in Island an. Also wir haben ja zwei volle Tage verloren, weil wir in Island bleiben mussten, weil das PCR-Testen in Island für Grönland irrsinnig schwierig ist. Also du musst für Grönland einen maximal 48 Stunden alten Test haben. Zumindest wenn man mit Iceland Air, mit Air Greenland, was wir dann festgestellt haben, reichen auch 72 Stunden. Und das Problem war, ihr beide, ich war ja schon in Island mit Andreas, Podcast vor zwei Folgen, und konnte meinen Test pünktlich machen und ihr seid angekommen. Dann muss man eine Stunde in die Stadt fahren, vom Flughafen nach Reykjavik, um den Test zu machen. Und das Testergebnis dauert bis zu 36 Stunden. Wir haben jetzt dadurch, dass wir sehr viele Tests gemacht haben an dieser Teststation, festgestellt, es dauert einfach nur 6 Stunden. Das könnte man auch einfach sagen, finde ich.
Ja. So. Aber das Problem war ja noch, dass wir um 14 Uhr gelandet sind, 13:30 Uhr. Nee, später.
Ihr hattet ja Verspätung.
Wir hatten ja Verspätung. 14:30 Uhr. Also wir so 14:30 Uhr, 15 Uhr. Wir müssen 15 Uhr gelandet sein und um 15:30 Uhr macht dieses Testcenter zu.
Nee, ihr hättet es geschafft, ihr seid gelandet 14.15 Uhr, wenn ihr den Zollmist nicht gemacht hättet.
Also was man auf jeden Fall zusammenschließend sagen kann, der BER ist schuld.
Ja?
Der BER.
Ist der wirklich schuld?
Nein.
Okay.
Der BER ist eigentlich an allem übel auf der ganzen Welt schuld.
Wir wurden beim Abfertigen dreimal unabhängig von Flughafenpersonal beim Security-Check irgendwie später auch nochmal angesprochen, ob wir nicht eine Uncovered-Folge mal über die Probleme am BER
drehen wollen. Ohne Witz?
Ja. Und dass sie ganz viele Fotos und Material haben, was sie uns zur Verfügung stellen.
Ich hoffe, ihr habt Kontakt euch geben lassen. Das ist doch eine wunderschöne Geschichte für den Tagesspiegel.
Für den Tagesspiegel wär's ein bisschen mal
Julius sagen. Tagesspiegel?
Nee, aber Kaspar.
Oder
Kaspar, jetzt hier ein bisschen mehr journalistische irgendwie Instinkte. Nee, kein Bock. Bleib mir stull mit deinem scheiß BR.
Ja, der BR hat schon
deswegen hatten wir bekommen,
der tut mir mittlerweile schon fast leid.
Aber deswegen hatten wir ja die Verspätung.
Ja.
Deswegen konnten wir den Test nicht machen.
Ja.
Und aber jetzt deswegen nicht wegen sind wir nicht
nach Mitarbeitern.
Wegen den Mitarbeitern, aber weil da wahrscheinlich viel Verkehr war, so wie
weil das da aussah. Weil da irgendwas nicht lief, weil wir ganz schön lange dann auf dem Rollfeld standen.
Ach ja, stimmt.
Das habe ich dir geschrieben.
Ja. Ja, und Andreas, der in eurem Flugzeug angekommen ist, mit dem ihr zurückgeflogen seid, der meinte, er stand auch 20 Minuten auf dem Rollfeld, weil es kein Personal gab, um dieses Flugzeug abzufertigen.
Also?
Der BR ist schuld. Ja. Aber ich glaube, hättet ihr dieses Zollding in Reykjavik nicht gemacht, hätten wir es geschafft.
Aber es ist gut, dass wir es gemacht haben, weil sonst hätten wir die Technik irgendwie, hätten wir 100% Probleme mit der Technik bekommen, wenn wir wieder nach Island kommen.
Bist du sicher?
Ja, und dann ist wieder irgendwas nicht geschlossen und dann muss Nils wieder zu IHK fahren oder mit irgendwelchen ukrainischen
telefonieren. Das ist jetzt richtig geil für die Hörer. Also, wir erzählen jetzt mal sehr ausführlich, wie es in Hellersdorf bei der IHK ist, wenn man das Kané öffnet. Vielleicht erklären wir es trotzdem. Also Kané, wir erklären es trotzdem. Ich glaube, das ist ganz interessant.
Ich glaube, ja, das...
Willst du es erklären, Leo?
Ja, also um in... Nicht-EU-Staat zu reisen, weil wir immer relativ viel Kameraequipment dabei haben, was auch relativ wertvoll ist, muss man vom Zoll quasi sich bestätigen lassen, dass man dieses Kameraequipment aus Deutschland ausführt, dann in dem Land, wo man dreht oder in dem Land, was das Transitland ist, einführt, um es dann wieder auszuführen. Und dieser Prozess kann bis zu mehreren Stunden dauern, je nachdem, wie motiviert die Zollmitarbeiter sind. Ich muss sagen, der deutsche Zoll ist da relativ schnell.
Ich schätze die Kollegen am BER, am Zoll, sehr. Ich sind lustige Leute, wir unterhalten uns jedes Mal. Das ist ein bisschen Tegel-Vibes, wo ich wirklich an den Security-Schaltern, und wo geht's diesmal hin, das habe ich beim Zoll. Das mag ich auch und das finde ich, und die sind wirklich sehr nette Leute. Aber ich habe dort, also ich gebe das Kané dort ab und ich sehe es meistens für eine Stunde nicht mehr. Und irgendwann fange ich an, rumzulaufen und zu fragen, habt ihr uns vergessen? Nö, ist gleich erledigt.
So. Was machen die da?
Ich habe keine Ahnung.
Wenn sie sich nicht mal die Technik angucken.
Ich glaube, also, die legen es auf den Tisch.
Sie legen es auf den Tisch, weil es ist ja eigentlich nur dafür da, es ist ja eigentlich nur eine Versicherung vom Zoll für die anderen Länder, dass du die Technik wieder aus dem Land rausholst, ohne
damit sie zu verkaufen. Damit du nicht bescheißt, genau. Ja. Das geht halt darum, dass du es nicht bescheißt.
Aber worst case, Mexico City,
ja.
Da muss man sich eigentlich erstmal... Da braucht man erstmal eine Tabor, bevor man überhaupt zum Zoll geht, weil die dann auch anfangen, einzelne Teile von, also einzelne Kabel wirklich sehen wollen von der Technik, die man dabei hat. Und ja.
Da weiß ich noch, also Mexico City ist ja auf der Top-Liste der furchtbarsten Flughafen der Welt Platz 1.
Ja. Ungeschlagen.
Also es kommt wirklich lange nichts.
Mit Abstand.
Ich weiß nicht, ob ich schon mal in diesem Podcast erzählt habe, aber es ist mir völlig egal, ich erzähle es ja dir, Kasper. Grund Nummer eins ist, es gibt dort eine Gepäckträger-Union, also eine Gewerkschaft für Gepäckträger, was dazu führt, dass du keine Rollwägen benutzen darfst. Du musst Gepäckträger benutzen. Du darfst aber in bestimmten Abschnitten dieses Flughafens Rollwägen benutzen. Sprich, du kommst am Gepäckband an, gehst zum Zoll, ungefähr 10 Meter vom Gepäckband entfernt, und dann verlässt du den Gepäckbandbereich nach dem Zoll, nach 7 Stunden ungefähr, wenn du dann alles durchgecheckt hast. Und du hast also eine Strecke zurückgelegt mit diesem Gepäckwagen, ich würde sagen 50 Meter. Und dann kommen da so Poller und dann kommen diese Männer, die dann sagen, ja, du musst es jetzt hier bei uns machen. Und ich so, nee, das ist ja totaler Beschiss, das ist mir auch viel zu teuer und ich will mein Gepäck selber haben. Geht aber, also du musst diese Männer benutzen, die dann dein Gepäck transportieren, die meistens sehr alt sind, was nicht schlimm ist. Es ist kein Age-Shaming, was ich betreibe, sondern einfach sehr langsam. Und unser Gepäck wiegt immer genau 24,9 Kilo oder 19,9, sodass wir es dann wirklich einchecken dürfen. Und das ist einfach, das macht dich wahnsinnig. Hast du es dann geschafft, dieses Gepäck vielleicht auf alle Hände zu verteilen im Team, stellst du fest, dass es keinen Flughafen auf dieser Welt gibt, der so viele Treppenstufen hat wie dieser scheiß Flughafen. Dann stellst du fest, du musst zum Terminal 1, zum Local Terminal. Okay, nehme ich den Skytrain. Treppen. Ein Treppenhaus. Du musst in einem Treppenhaus hoch zum Skytrain.
Und was dazu kommt, ist, dass um die Sachen wieder auszuführen, muss man mit der Technik, nicht den Unterhosen und persönlichen Sachen, sondern mit der Technik den Security-Schalter, um zum Zoll zu gelangen, weil der Zoll am Ankunftsbereich vom Flughafen ist. Da muss man sich das Ganze unterschreiben lassen, um dann wieder mit dem ganzen Gepäck zurückzugehen, um es dann wieder durch die Security
Schleuse zu führen. Das größte Verbrechen an der flugreisenden Menschheit ist, du wuchtest also diese 17 Kisten hoch zum Skytrain und dann steht da so ein Mann und der sagt Ticket please. Und ich sage, ja, ich muss doch einchecken erst im Terminal 1, um mein Ticket zu bekommen. Nee. darfst nur mit Ticket hier rein. Und dann läufst du
diese,
dann läufst du zu diesem zu dem Regionalflughafen und das sind so 3 Kilometer. Und alle schwitzen. Und was dabei schon passiert ist, ist, wir haben Martin Gasch, beziehungsweise Martin Gasch, Kameramann der ersten Stunde bei uns im Ankerteam, einfach dann dabei auch einen Koffer verloren. Kam dann irgendwann so an bei diesem Regionalflughafen, meinte Martin, wo ist denn eigentlich mein Koffer? Und ich dachte, du hast den. Und haben einfach, und dann ist Martin zurückgerannt und der war wirklich innerhalb von, das ist so geil, an jedem Flughafen der Welt, wenn so ein Koffer irgendwo steht, bitte verlassen Sie den Terminal, hier steht ein Koffer. Nicht in Mexico City, der Koffer ist einfach geklaut worden. Das ist einfach weg. Aber der Vorteil bei Martin ist, er hat einfach immer riesige Koffer dabei, in denen meistens so 3 Schlüpfer, 2 Paar Socken, ein Spiegel. Ja, er hatte für diesen Mexiko-Dreh damals so einen Spiegel dabei, weil er wusste, das fand ich ziemlich cool, dass wir in einem ganz dunklen Zelt drehen, und dann hat er einfach mit dem Spiegel Licht von draußen in das Zelt geholt, um natürliches Licht zu haben. Das war eine sehr schöne, der Spiegel hat sich gelohnt, also es war auf der Rückreise, genau. Und das war dann weg. Also Martin nimmt immer die größten Koffer mit, in denen nichts drin ist. Gerne auch eine Steckerleiste. So, das ist einfach, Martins Koffer sind immer sehr lustig gepackt. So, und 2 Badelatschen. Oder gerne 1 Badelatsche. Ja, also Mexiko-Stadt, der grausamste Flughafen der Welt. Im Gegensatz zu Nuuk.
Der wunderbarste
Flughafen der Welt. Der aus einem kleinen Wellblechhaus besteht und man kommt so...
Man ist draußen, bevor man eigentlich weiß, dass man im Flughafen ist.
Ja. Ich meine, was haben wir uns für Gedanken gemacht, weil wir diese Einreisebedingungen eben sehr kompliziert sind, auch in Zeiten von Corona, was haben wir uns für Gedanken gemacht, wie das alles abläuft? Reicht dieser 48-Stunden-Test? Ist es vielleicht doch ein 72-Stunden-Test? Wir steigen aus dem Flugzeug, kleinstes Gepäckband der Erde. Irgendwie, ich glaube, ich bin im Haus gewesen, da habt ihr schon das Gepäck gehabt,
ja.
Weil wie wir beide noch draußen was gefilmt haben, wie ich da ankomme. Und dann gehe ich so aus so einer Tür raus, hä? Und stehe auf dem Parkplatz. Ja. So einfach nichts. So gar nicht. Niemand, kein Mensch da.
Wir haben ja noch nach dem Zoll gefragt. Ja. Aber die haben gesagt, der kommt, der wenn er gebraucht da. Wird.
Und das Geilste war auch, dieser Typ hat uns so ganz entsetzt angeguckt. So dieser, der so, ja. Nee, also jetzt hier ist jetzt hier, also niemand, nee. Und dann standen wir so draußen auf diesem Parkplatz im kalten Grönland, auch ein bisschen erschöpft. Irgendwie so war ja auch, also lustigerweise sind ja 3 Tage nichts tun auch sehr anstrengend, weil du dich ja einfach fertig machst die ganze Zeit. Also Kasper kann davon, glaube ich, ein Lied singen von diesem Fertigmachen. Und dann stand da unser Mietwagen, der stand dann einfach da und dann haben wir noch jemanden gefunden, der hat so eine Schlüsselbox und dann haben wir da unseren Schlüssel für den Mietwagen und sind dann mit diesem winzigen Auto 2 Touren, weil alles in Nuuk befindet sich im Radius von 7 Minuten eines Autos.
Würde ich sagen, 15.
Max, 15 Max. Aber das, die wichtigen Sachen 7.
Aber das ist so ein ganz komisches Verhältnis. Das ist anders als in Berlin oder in Deutschland. Das,
echt?
Ja, also ich weiß nicht, du für die Strecken, zumindest steht es auf Google Maps so, die du mit 7 Minuten mit dem Auto fährst, würdest du ja denken, okay, das läufst in einer halben Stunde. Dem ist aber nicht so. Du läufst irgendwie 1:20.
Aber und dann, wenn du es wirklich läufst, sind es 10 Minuten.
Das weiß ich nicht.
Also, weil wir sind ja zum Beispiel, als wir am ersten Abend essen waren im Pacucci. Es ist irgendwie so ein italienisches Restaurant.
Italienisch ist es nicht wirklich.
Oder, nein, komm, Pacucci. Pacucci, Popo, Hamburgo, Pacucci.
Aber es heißt ja, das ist eigentlich voll der Amerikaner. Also es ist so eine ganz komische Mischung aus Coffeeshop, der auch sehr modern aussieht, wie so ein europäischer Coffeeshop. Ist ja auch... Ja,
nee, eigentlich sind wir nicht in Europa. Wir sind in Europa, weil Dänemark dieses Land kolonialisiert hat.
Ja.
Aber wir sind nicht in Europa. Wir sind wirklich weit weg von zu Hause.
Ja.
Also wenn du so durchfliegen würdest, fliegst du schon 6 Stunden. 5, 6 Stunden, um hier anzukommen. Ja. Also das ist, guck mal, du fliegst nach New York 7,5 Stunden.
Mhm.
8. 7,5. 8, ja doch, haut hin.
Naja, auf jeden Fall gibt es da ja eher so Burger. Erstaunlich gute.
Ja.
Also ein Italiener ist es nicht, aber auf jeden Fall ist es so der Place to go hier. Ist immer sehr voll.
Ich finde sowieso, alle Restaurants sind hier abends immer sehr voll. Also die 3, die ich jetzt gesehen habe. Also wir waren jetzt gerade im Café Esmeralda. Ist es ein Italiener?
Das ist ein Mexikaner.
Nee, im Internet steht, ist ein Italiener. Babucci, Esmeralda, Babibu. Da steht...
Naja, Pizza gibt's überall.
Genau, also
Pizza
es gibt, glaube ich, einfach alles, was es in Europa in jedem Land gibt, gibt es einfach...
In jedem Laden.
In jedem Laden. Und sie suchen sich dann einfach aus, was für eine Art Restaurant es ist.
Du hattest ja auch einen Döner gestern bei der Pizzeria.
Der war hart. Das war, ich habe ein Dürüm Supreme.
Wie kommt man auch auf die Idee, sich in Grönland
Döner Ich wusste, als du es bestellt hast, dass es ein Reinfall wird.
Und das war so, das war,
du klangst aber auch so super confident bei der Bestellung. Ja, ich nehme den Dürüm Supreme.
Na, ich hatte keinen Bock auf Pizza. Irgendwie, das war mir zu schwer. Und ich dachte, so ein Dürüm ist ja eigentlich nur in Brot, gewickelter Salat und ein bisschen Fleisch.
Also eine gerollte Pizza quasi.
Ja, aber so ein anderes Brot. Das ist halt Dürümbrot. So.
War es denn Dürümbrot?
Nein, das war ein Pizzabrot. Das war einfach Brot. Das war eine riesige, große weiße Weißbrotscheibe. In dieser käseüberbackene Hühnchen, Fleisch.
Stimmt, da war noch irgendwas
drin. Da war ganz viel drin. Da war ganz viel drin in diesem Dürüm. Schinken? Ich glaube, es ist auch so hart. So ein Dürüm mit Schinken. Irgendwie so. Irgendwie 1,6 Milliarden Muslime drehen sich im Grab. Die leben ja. Drehen sich im Kreis einfach und rasten aus. Wie unser Dürüm mit Schinken. Da war ja
auf jeden Fall sehr schwierig, sich auf Uncovered-Drehs wirklich gesund zu ernähren.
Aber wir versuchen es.
Also wir versuchen es, ja. Aber es ist nicht so einfach.
In Island waren wir zumindest vietnamesisch essen,
ja,
etwas gesünder ist als das hier. Ja. Aber es ist wirklich, also wenn du hier essen gehst, ist es Fast Food.
Ja, es ist immer das schlechte Essen eines Landes. In gut zubereitet, also dieser Pilzburger im Ba-Chi-Chi, der hat mir auch gut geschmeckt. Also es war ein guter Burger, aber ich wollte dann einfach 6 Stunden schlafen danach. Also, ja. Ich war total fertig nach diesem Essen.
Nichts für zwischendurch auf einem Dreh.
Nee, aber ich muss sagen, mein Eindruck von Grönland bis hier, also jetzt sind wir, also was ist noch alles schiefgelaufen, bitte? Also es läuft eigentlich alles, also läuft eigentlich gar nichts schief. Ich möchte das vorher nochmal sagen.
Ja, es läuft nicht schief, es wird aber alles in die Länge gezogen und wir haben eigentlich keine Zeit. Das ist das Problem.
Weil uns auch 2 Tage fehlen.
Weil uns auch 2 Tage fehlen, aber auch wenn die uns nicht gefehlt hätten, hätte uns das, was uns jetzt hier in Grönland erwartet hat, auch aus dem Plan geworfen. Also unsere Protagonistin hat einen halben Tag mit uns verbracht. Danach kam die Nachricht, dass die Freundin ihrer Tochter positiv auf Corona getestet wurde und sie auch Kontakt zu ihr hatte und deshalb jetzt schleunigst einen PCR-Test machen muss. Natürlich ist die PCR-Testsituation auf Grönland hier ähnlich wie in Island. Das heißt, es gibt keine Express. Du musst 24 Stunden auf dein Testergebnis warten. Es gibt nur ein Testcenter. Das heißt, du stehst in der Schlange. Ich habe heute mit ihr mehrmals telefoniert und sie hat mir gesagt, dass sie um 8:30 am Testcenter stand und um 10 reingekommen ist, weil die Schlange so lang war. Okay. Und sie hat sich jetzt testen lassen, sie hat heute Abend noch das Ergebnis bekommen, sie ist negativ, das heißt, es kann alles weitergehen. Und eine andere Protagonistin ist uns abgesprungen, aus einem guten Grund.
Also, man kann es ja sagen, weil sie sollte mit uns, wir wollten mit ihr über Mental Health Probleme, also genau. Weil Grönland hat große Probleme mit Suizid und Alkoholismus, also Sucht.
Ja.
Und sie sollte diesen Part übernehmen, weil sie selbst auch Mental Health Probleme hat und so eine Art Sprecherin.
Ja, sie selber hat eine bipolare Störung, also ist manisch-depressiv, ist aber super aktivistisch und gibt, glaube ich, vielen hier in Grönland Mut, darüber zu sprechen und weil es hier noch nicht so richtig, ist bei uns auch noch nicht so richtig angekommen, aber hier sprechen sehr viel weniger Leute über ihr Seelenwohl und deshalb gibt es wahrscheinlich auch diese hohen Suizidraten.
Ja.
Und sie ist halt, diese Bewegung ist auf Grönland relativ neu und sie ist da sehr führend und sie hat uns jetzt aber eben aufgrund ihrer bipolaren Störungen, weil es ihr nicht gut geht, weil wir sie vielleicht auch ein bisschen zu sehr überrannt haben, weil wir dann sie gefragt haben, ob sie am nächsten Tag für unsere eigentliche Protagonistin einspringen würde, weil die ja den PCR-Test machen musste.
Das ist geil. Dieses Chaos, wie du es gerade erzählst, glaube ich, für jetzt alle Hörer und Hörerinnen so, was? Wer war?
Und wie wird da jetzt?
Aber genauso ging es uns auch den ganzen Tag. Was passiert hier? Was machen wir? Aber wir haben einen negativen PCR-Test, wir haben Ersätze gefunden, wir sind nicht mehr so ganz im Zeitplan, also die nächsten beiden Tage werden sehr stressig, aber wir kriegen alles hin.
Wir kriegen alles hin und das beruhigt mich auch, weil wir auch überlegt haben, ob wir verlängern und ich hätte gerne auch, also ich hätte kein Problem gehabt mit verlängern, das ist nur sehr kostenintensiv, das darf man nicht vergessen, weil eben auch Leo mit seiner Scherbe und mit seiner, deswegen hatte ich ja am Anfang schon ab der 10. Stunde 100%.
Ich bin auf jeden Fall schon in der 8. Überstunde heute.
Achso, der Podcast ist ja auch Arbeit, ist ja kein Vergnügen. Und was wollte ich gerade sagen? Nee, also sie, Sininguak heißt sie.
Sikininguak.
Sikininguak heißt sie und man kann ihr auf Instagram folgen, wenn man in der Lage ist, diesen Namen, ich kann es mal in die Shownotes. Ah, Nils, der diesen,
nee,
soll Nils in die Shownotes reinmachen.
Ohne zu wissen, nicht googeln, Nils, nur so niederschreiben, wie du es gehört hast.
Und das ist auch, das ist interessant mit den Protagonisten, weil eine Protagonistin heißt Paninguak und die andere Protagonistin heißt auch Paninguak.
Das scheint eine sehr verbreitete
Variante zu sein. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir den Nachnamen der zweiten Paninguak benutzen, um uns im Team auseinanderzusetzen, mit wem wir morgen drehen. Paninguak heißt mit Nachnamen Heilmann. Paninguak Heilmann. So, und Heilmann ist jetzt einfach ihr Name, weil es einfach einfacher ist.
Ah, das wusste ich noch gar nicht.
Ja, sie hat mir am Telefon auch erzählt, dass sie deutsche Vorfahren hat. Sie hat es nicht spezifiziert.
Aber dann drehen wir morgen mit Heilmann.
Morgen drehen wir mit Paninguak 1.
Nee, okay. Auch. Wir drehen mit beiden morgen.
Mit Paninguak Heilmann drehen wir abends.
Ja, nachmittags.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei einer Redaktionskonferenz im Dreh. Mit wem drehen wir nochmal? Ja, warte mal, ich guck mal kurz auf, was man nicht machen soll. Wir sind bei 48 Minuten. Ich sage, wir hören jetzt auf und machen morgen auf dem Schiff, auf der Rückfahrt, setzen wir den Podcast fort.
Wir waren gerade so im Flow.
Deswegen unterbrechen wir diesen Flow.
Sehr gut. Ja.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ja auch schon spät und wir müssen morgen früh raus, denn wir drehen morgen mit Paninguak 1 und Paninguak Heilmann anstelle von
Sikininguak. Es wird aber, das Ihn wird immer sehr betont, also Paninguak und Sikininguak.
Ah, darüber können wir noch kurz reden, weil das fand ich total spannend. Oh, jetzt habe ich ein Bäuerchen in den Podcast reingemacht. außer lustige Situation, die muss ich vorhin noch schnell erzählen. Zwei Sachen würde ich noch besprechen. Wir hatten ein langes Gespräch im Team über Flow, dass viel beim Uncover-Dreh eben auch über den Flow im Team funktioniert, dass alle sich verstehen, dass alles sehr friedlich abläuft. Und ich habe mit den Kameramännern Gasch, Terhorst und Flo und auch Menzel natürlich, der schon lange leider nicht mehr dabei war, warum haben wir ja in Folgen geklärt, so ein sehr hohes Vertrauensverhältnis. So, dass ich auch mal ohne Scham ein Bäuerchen von diesen drei Männern mache. Und vorhin saßen Kaspar, Leo und ich im Auto und ich habe Wasser mit Kohlensäure getrunken und einfach so ganz schamlos geröpst. Und während des Röpsens ist mir aufgefallen, dass das Vertrauensverhältnis zu Leo und Kaspar, zu Leo schon ein bisschen, zu Leo und Kaspar aber noch nicht so ist, dass ich einfach so als Tilo neben ihnen im Auto sitzen kann und so.
Du kannst so viele Bäuerchen machen, wie du
willst. Aber es war mir so peinlich.
Das war dir wirklich peinlich?
Ja, es war mir wirklich peinlich. Weil ich mach das nicht. Ich finde,
ist doch nur ein Röpser.
Also, Fun Fact übers Röpsen. Jeder Röpser, den wir machen, ist ein, also es existieren eigentlich aus dem menschlichen Körper keine Röpser mit Geräusch. Es gibt dieses oder so ein leichtes Rocheln. So
diese Altmännerröpser.
So, und die. Genau die. Also der. Dieses so, das ist der natürliche Röps. Und jeder Röps mit Geräusch ist ein bewusst gesteuerter Röps. Leo rattert gerade alle Röpser in seinem Leben durch. Sprich, wenn man neben einem sitzt und so macht, dann ist das eine aktive Entscheidung, so ein Geräusch zu machen. Und ich habe mich aktiv entschieden, neben euch im Auto dieses Geräusch von meinem Körper.
Aber das ist doch wunderschön. Das
ja, aber ich war
beim Unterbewusstsein ist schon klar, dass das Vertrauensverhältnis viel größer sein soll.
Haben wir jetzt auf jeden Fall eröffnet damit. So, das war die eine Geschichte, ganz wichtig zu erzählen. Und ich fand das andere auch total spannend, als wir mit Paninguak gesprochen haben über Inuit-Begriffe, die wir in unserem Sprachgebrauch verwenden, wie zum Beispiel Kajak, Anorak oder Iglu. Mhm. Und sie hat dann total was Interessantes gesagt. Also sie ist, man muss sagen, sie ist eine ganz seltsame Kombination aus woke, also sie ist woke, aber auf so eine reflektierte Art. Also sie erwartet von anderen Menschen, dass sie sich an die Regeln, die sie eben als richtig empfindet, hält, aber hat Verständnis dafür, wenn man es erstmal nicht tut, sondern dass man sich auch in einen Lernprozess begeben kann.
Meinst du nicht Josepha?
Nee, ich meine tatsächlich Paninguak. Als wir nämlich über dieses, wie spricht man Kajak, nämlich
Kajak.
Ich glaube, so wird es sogar wirklich ausgesprochen.
Kajak.
Nee, hier unten.
Kajak.
Kajak. Warte.
Kajak.
Also du musst den Anfang, also das spricht man irgendwie so unter dem Kehlkopf, muss das Geräusch.
Grönländisch ist eine super weirde Sprache. Also sie klingt, es wird sehr viel gelispelt in der Sprache. Es kommt immer so ein Kling. Das hört man ab und zu.
Das ist für
zu.
Mich das Gegenteil von Lispeln im Übrigen, was du gerade gemacht hast. Lispeln ist für mich das.
Stimmt, das ist kein wirkliches Lispeln. Das ist so ein Donald Duck-Geräusch. Das hört man wirklich häufig.
Ist, ja. Ich finde, es ist eine, also es klingt sehr monoton, so sehr auf einer Ebene und hat irgendwie so wie so harte Takte in der Sprache, aber es ist sehr, sehr monoton.
Ich habe im Übrigen noch nicht einen einzigen Inuit sich mit Nasenkuss begrüßen sehen. Nee, also ist es jetzt, so begrüßt man, also so habe ich es zumindest in meinem Kinderbuch, Die Welt der Eskimo, gelernt. Da haben wir nämlich mit ihr drüber gesprochen, dass, warum dieses Wort, haben wir von der schon erzählt. Und da kamen wir aber auch auf das Wort Kajak.
Nee, das ist wahrscheinlich so, wie Paninguak sagt, dass Leute aus Dänemark sich fragen, ob sie mit einem Eisbär zur Schule reitet.
Ja, wahrscheinlich ist so Nasenkuss
genau das. Genau sowas.
Ja. Und Iglu, wie war das? Das kann ich nicht mal aussprechen, wie man es wirklich ausspricht.
Ich auch nicht. Ich habe auch nur halb zugehört, weil ich noch Kamera gemacht habe. Und Leo auch.
Ich kenne mich auch nicht.
Und dann hatte sie eben noch erklärt, dass Anorak wird eben auch Anorak. Also du kannst es eigentlich gar nicht aussprechen. Und sie hatte eben gesagt, es ist halt nicht okay, diese Wörter zu benutzen und sie ihrer eigenen Sprache anzupassen, damit man sie benutzen kann. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass diese, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, Lehnwörter, dass du, es gibt ja total oft Anpassungen von Wörtern aus fremden Sprachen in der eigenen Sprache. Ich glaube, bestes Beispiel ist, ne, Handy ist, glaube ich, so ein beknacktes Beispiel, weil es das Wort ja gar nicht gibt im Englisch. Also Handy heißt ja praktisch auf Englisch und nicht Mobiltelefon.
Ja.
Könnte man trotzdem irgendwie, oder Coffee to go.
Ja, halt so Anglizismen, die sich einfach so eingearbeitet haben in die Sprache.
Und aber ich muss auch ehrlich zugeben, das Wort Anorak habe ich schon ganz lange nicht mehr in meinem Leben benutzt. Das ist für mich ein reines Kindheitswort.
Nee.
Sagst du Anorak zu Jacke?
Es gibt ja einen Unterschied zwischen Jacke und Anorak.
Was ist denn der Unterschied zwischen Jacke und Anorak?
Nee, ein Anorak ist lang, also es ist so lang wie ein beispielsweise Mantel? Ein Trenchcoat, wie ein Mantel, ist aber dicker als ein Mantel und ist gefüttert. Ein Mantel ist nicht gefüttert.
Für mich war Anorak einfach Jacke.
Ja. Ich glaube, also es ist auch wieder nur Halbwissen, aber ich glaube, ein Anorak ist eine lange gefütterte Jacke. Wie eine Downjacke,
nur
lang.
Also ein gepuffter Trenchcoat.
Ja, ein gepuffter Trenchcoat. Ich glaube, das ist
dicker Mantel, oder?
Lass uns noch seltsamere Worte dafür finden. Ein Schlafsack mit Reißverschluss. Nee, also ich kann mich an sehr viele Situationen von meiner Mutter erinnern, die irgendwie in mein Kinderzimmer keift. Es ist kalt! Anorak anziehen! Oder komm jetzt aus dem Kindergarten, Anorak anziehen. Also ich kenne es irgendwie nur so, es hörte dann irgendwann auf, dass man Anorak zu Jacke sagte.
Es gab noch mal ein Lied von Trettmann, das hieß Anorak, glaube ich.
Stimmt, das habe ich, glaube ich, auch mal gehört.
Ja. Und das war das letzte Mal, wo mir der Begriff in den Weg gekommen ist.
Dann ist eigentlich Iglo, also hier diese Nahrungsmittelfirma mit Fischstäbchen und so, das ist dann Cultural Appropriation.
Ja, stimmt.
Das ist so, wie Disney versucht, den Begriff Hakuna Matata zu benutzen.
Ja.
Und so, ich glaube, die haben sogar die Rechte daran gesichert. Das ist, glaube ich, astrein.
Das geht?
Das geht, ja. Also sie haben es bei Hakuna Matata geschafft. Sie wollten sich auch diesen, habe ich lustigerweise gerade so eine Slide irgendwie bei Instagram zugelesen, sie wollten sich wohl auch diesen Los Dias del Muerte.
Dias de los Muertos.
Ja, und diese Worte wollten sie sich registrieren lassen.
Der mexikanische Totenfeiertag?
Genau. Ja. Und das haben sie nicht geschafft. Und ich will auch nicht wissen, was sie bei diesem Moana, bei diesem...
Jetzt wegen dem Film, der da letztens rauskam?
Ja. Krass. Und sie sichern sich dann so komplett gleich die Rechte daran, dass sie das vermarkten dürfen. Und Hakuna Matata darf jetzt eigentlich nur noch Disney sagen.
Oh Mann.
Oder zumindest zu gewerblichen Zwecken.
Genau. Also wir dürften jetzt keinen Hakuna Matata, es war so lustig.
Wir nennen diesen Hakuna Podcast
Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Wer zahlt das eigentlich?
Das fand ich auch so lustig, als wir haben heute noch eine andere Protagonistin kennengelernt. Josepha heißt Josepha. Josepha. Also Joseph mit einem A hinten dran. und sie sagte irgendwie, das Leben der Inuit ist Hakuna Matata. Und dann meinte ich so, krass, diese Welt ist so kompliziert geworden. Ja. Ist es jetzt okay, dass sie das sagt? Kann sie das sagen? Ist es nicht auch kulturelle Aneignung?
Weil es wird dann gerade kompliziert, wenn man über kulturelle Aneignung spricht und es zum Thema macht, aber dann selber Sachen sagt, die auch als Cultural Appropriation ausgelegt werden können. Wenn wir darüber nicht gesprochen hätten und es gar nicht unser Thema gewesen wäre, wäre uns das ja nie aufgefallen, oder?
Na doch, dass man dieses Hakuna Matata nicht sagen sollte, das wäre, ist mir schon vorher aufgefallen. Ja? Also, dass du okay. so jetzt das nicht irgendwie, ey Robert, sei mal hier mehr Hakuna Matata. Obwohl, das ist, ich weiß nicht, ob das kulturelle Aneignung ist. Ich finde, ein Traumfänger sich ins Zimmer hängen, ist irgendwie kulturelle Aneignung.
Oh Gott, viele Leute, die den Podcast hören, einen Traumfänger tätowiert haben, gucken jetzt zur Seite.
Aber es, also es ist ja okay, wenn du danach das reflektierst, was du da tust. Bitte entferne dir deine Haut. Nee, also es ist so, also nicht sich den Traumfänger ins Fenster zu hängen, ist eigentlich die kulturelle Aneignung, sondern die Firma zu sein, die diese Traumfänger verkauft. Genau. Das ist die kulturelle Aneignung, finde ich. Da gibt es auch Widersprüche. Ich weiß, dass man auch das eigentlich nicht machen sollte, dass man andere Kulturen vereinnahmt für seine eigenen Zwecke und irgendwie europäisiert oder verdeutscht, was du ja da definitiv tust, wenn du deinen Traumfänger hinter dein doppelt verglastes Einfamilienhausfenster hängst. Aber also ich finde, wir haben, das ist eine wichtige Debatte, die zu führen ist, aber ich finde, wir haben wichtigere Debatten zu führen, ob man sich einen Traumfänger ans Fenster hängen sollte oder nicht.
Ja.
Ihr könnt widersprechen.
Ich würde nicht widersprechen, glaube ich. Also wir haben auf jeden Fall wichtigere Debatten. Ich finde es immer so schwierig, Debatten miteinander zu vergleichen, weil
auch richtig.
Viele Debatten auf unterschiedliche Art und Weise wichtig und richtig sind. Ich finde es sehr schwer, sie zu werten und zu sagen, diese ist wichtiger als jene.
Ich glaube, dass die Sache mit den Debatten ist zurzeit, dass jede Debatte gleich wütend geführt wird. Und deswegen hat man das Gefühl, alle Debatten sind gleich wichtig. Also es gibt, also Debatten werden ja gefühlt ausschließlich nur noch online geführt.
Mhm.
So, und jede dieser Debatten ist dann immer so, immer mit vollster Wut. Und irgendwie so, wer es nicht verstanden hat, ist ein Idiot. Und wer nicht der Meinung ist, ist ein größerer Idiot. Mhm. So, das sind, es ist egal, ob es um Sexismus geht, kulturelle Aneignung, Patriarchat, Matriarchat, Religion, es spielt keine Rolle. Die Wut ist immer die gleiche. Und wie sozusagen eine Meinung verbalisiert wird, ist auch immer die gleiche.
Ja, aber das finde ich dabei auch, selber oft ertappe. Also,
beschimpfst du auch Leute bei Twitter?
Ich beschimpfe keine Leute, aber ich denke mir so oft, wie blöd sind manche Menschen. Also ich werde wütend, weil ich andere Leute mit anderen Meinungen nicht verstehe. Bestes Beispiel Corona. Also als wir diesen Corona-Film gedreht haben, naja, aber es ist ja trotzdem eine Debatte und ich habe meine klare Haltung in dieser Debatte und kann halt überhaupt nicht verstehen, warum Leute eine andere Haltung haben. Also ich bin ungeimpft und werde mich auch nicht impfen lassen und das ist alles Gift. Nee, war ein Scherz.
Nee, ich weiß. Bei uns dürfen auch nur Ungeimpfte arbeiten. Ich lasse doch hier niemand mit dem Graphenimpfstoff. Ach so, liebe Hörerinnen und Hörer, falls es kursiert ja gerade, können wir gleich mal ein bisschen Debunking betreiben. Es gibt ja diese Pfizer-Mitarbeiterin, Karen, Nachname habe ich vergessen, ich finde schön, dass sie Karen mit Vornamen heißt, die gerade behauptet, dass der Pfizer-Impfstoff, da ist was drin, dass die KI auf unsere Körper zugreifen kann, damit man weiß, wo man ist. Das ist jetzt der Beleg.
Echt? Was eine kann ich da jetzt dagegen tun?
Du kannst dagegen Folgendes tun. Also sie sagt, in diesem Impfstoff sind Graphene und diese Graphene, das sind ja so ultrafeine Kohlenstoffstrukturen, die auch benutzt werden bei Fahrradbau, glaube ich, und bei irgendwie so ganz krasse Materialien werden aus Graphen hergestellt. Thermojacken werden mittlerweile auch aus Graphen hergestellt. Das ist super, die fallen ins Meer, lösen sich nie wieder auf. Und sie sind in unserem Impfstoff drin, laut dieser Ex-Pfizer-Mitarbeiterin. Und ich habe mal ein bisschen Recherche betrieben. Wollte heute, weil nämlich unser guter Freund, Aktivist Mann, Matthäus Westphal, der weder möchte, dass ich seinen vollen Namen sage, noch...
Matthäus Westphal.
Ja, Matthäus Westphal heißt er im Übrigen, hat auch gepostet, diese Mitarbeiterin warnt uns, diese Ex-Mitarbeiterin. Karen wurde 1998 bei Pfizer gekündigt, weil sie aufgefallen ist durch unfassbare Doofheit und nicht mal basales Wissenschaftswissen besaß diese Frau. Deswegen wurde sie gekündigt. Und jetzt ratet mal, wo, in welcher Abteilung Karen von diesem weltweit agierenden Unternehmen mit, ich glaube, fünfstelliger Mitarbeiterzahl.
In der Logistik?
Sales. Also es gibt jetzt sehr, sehr viele Verschwörungsgläubige Impfverweigerer, weil impfskeptisch sein ist total legitim, ja, das finde ich total okay. Ja. Aber so Impfspinner, nenne ich sie jetzt einfach mal, die einer Frau glauben, die 1998, 20 Jahre bevor dieser Impfstoff überhaupt ein Thema war, glauben die bei Sales, also die Excel-Tabellen auf und zu machen und sagen, wir müssen jetzt hier noch da ein Wort verkaufen. Und dieser Frau schenken sie mehr Glauben als jemand, der bei Pfizer arbeitet. nämlich der Mann, der den Impfstoff erfunden hat, und die Frau. So, also es ist total irre. Das wollte ich nur mal schnell debunken. Und jetzt hören wir auf, unterbrechen diesen Flow riesenbrutal. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir setzen diesen Podcast morgen auf der Rückfahrt, würde ich sagen, von im Eismeer.
Mit Melone.
Mit Melone. Wir haben uns nämlich, das darf man eigentlich, glaube ich, nicht erzählen. Ich war vorhin mit Leo in der Kaufhalle. Geil. Und weitergehen. Leo und ich haben, also Kasper, Leo und ich waren vorhin noch in der Kaufhalle und haben irgendwie so eingekauft für den Trip morgen, weil wir, glaube ich, da gibt es nichts zu essen auf diesem Boot. Und dann stand ich irgendwie vor einer, die 14 Euro teuren Melone, die, ich würde sagen, handballgroß ist.
Ja.
Und meinte so, Leo, hast du auch das Bedürfnis, im Eismeer eine Melone zu essen? Und Leo sagte ja. Und du hast, glaube ich, gesagt, du meintest, es ist dann so eine Melone, die...
Wo so ein Kirschkern rotes Fruchtfleisch drin ist und der Rest ist grün.
Naja, die Sache hier ist ja, dass alles, was man hier kauft, ist importiert.
Also wenn du hier
so oder so, die Melone fliegt vielleicht ein bisschen weiter wie nach Deutschland, aber obwohl sie fährt mit dem Schiff. Ja. Nach Deutschland fliegt sie.
Ich habe so eine lustige Vielleicht Melone sogar. Mit zwei Füßen und so Armen, die so an der Reling steht. Und ach, bald sind wir in Grönland.
Ja, hier wird ja alles importiert. Also jedes Stückchen Holz, die ganze Einrichtung, die wir hier sehen, das Aquarium, was hier steht im Hintergrund, alles.
Jede Tückel ist krass sehr, eigentlich, oder?
So Robben und Wale gibt es hier.
Das wollte ich dann das abschließen. Wir waren ja gestern auf dem Fischmarkt.
Auf dem Walmarkt. Ja,
es war sehr grausig, weil auf diesem Fischmarkt gab es kein ganz bisschen Fisch nur, aber dafür sehr viel Walfleisch, sehr viel Robbenfleisch und auch so.
Ein Hase war noch da.
Der dann irgendwie so
Vögel waren da.
So seltsame Vögel, genau. Ja. So weiße Tauben und so. Ja. Ne? Und das hat mich auch erstaunt. Da haben wir auch ein interessantes Gespräch geführt mit Paninguak, weil sie ja eben so eine super krass Vogue Aktivist ist, aber ihr Lieblingsfleisch ist Narwal. Wo ich dann so zu ihr meinte, das ist so krass, der Paradox, also so, weil, das ist, wie willst du diese, also ich wüsste, würdest du in Deutschland sagen, beim Häppchen Narwal ist mir aufgefallen, dass Tattoos Cultural Appropriation sind. Ich würde so gerne wissen, was passiert.
Ja.
So, was mache ich denn jetzt? Und sie meinte so, ja, die Leute sollen ihr, weil dann irgendwie, sie sollen den Buckel runterrutschen, weil es ist halt ihre Nahrung. Und sie ist ja keine Industrie, sondern es geht da um Überleben. Dann meinte ich ja so, du kannst doch nicht den Einhornwal essen. Sie dann so, ist ein Zahn. Ja, gut. Wir hören uns morgen auf dem Schiff.
Wenn wir da uns überhaupt verstehen bei der Lautstärke.
Das mit den Mikros geht's. Und da gibt's ja ein Haus drin.
Sehen wir morgen.
Es ist ja das größere Schiff. Wenn es überhaupt klappt, ich kann auch sein, dass nochmal irgendwas, dass du morgen früh eine SMS bekommst. PCR-Test war doch positiv.
Nimm mal nicht den Teufel an die Wand.
Okay.
Sonst kann ich nicht schlafen.
Gute Nacht. Sinne. Leo, ich habe zu viel geredet wieder, ne?
Nee.
Wir können jetzt so tun, als.
Ich finde, wir sind beide ganz gut zu Wort gekommen. Wir konnten uns.
Leo behaupten. War relativ. Ich habe manchmal so ein bisschen traurig darüber. Jetzt denken bestimmt die Leute, dass ich vergessen habe, auf den Ausknopf zu drücken. Aber, liebe Hörer, ich habe nicht vergessen, auf den Ausknopf zu drücken. Aber ich glaube, dann erzählst du morgen mehr, Leo.
Okay.
Hallo, hier ist Nils. Ich erkläre mal kurz, warum die Folge so abrupt endet. Tilo, Kasper und Leo hatten an den nächsten Tagen so viel Stress, 15-Stunden-Tage und so, dass sie es einfach nicht mehr geschafft haben. Auf dem Schiff, auf dem sie den zweiten Teil aufnehmen wollten, sind sie einfach alle eingeschlafen. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Bis nächste Woche, da trifft sich Tilo mit einer Deutschen, die in Grönland lebt. Tschüssi!